Thema war, was uns irgendwie im Gespräch immer mal wieder beschäftigt hat und was natürlich auch eine Publikation von dir aufgreift, nämlich den im Jahr 1994 veröffentlichten Beitrag Kein anderes Evangelium, die Auseinandersetzung des Paulus mit seinen Gegnern am Beispiel des Galaterbriefs. Ausgehend von diesen Gesprächen, von dieser Beschäftigung, von diesen Diskussionen, von dieser Publikation möchte ich mich gerne den Gegnern im Galaterbrief zuwenden. Wenn man sich mit den Gegnern im Galaterbrief beschäftigt, dann lässt sich in der deutschsprachigen Literatur ein gewisser Konsens ausmachen. Wenn man sich nämlich die gängigen Handbücher, Einleitungen und Ähnliches zur Hand nimmt, dann findet man gewisse Punkte, die ich zunächst an den Anfang meiner Überlegungen stellen möchte. Der erste Punkt: Die christlichen Gemeinden in Galatien wurden von Paulus gegründet und ihre Mitglieder sind Heidenchristen. Sie sind also mit dem Inhalt der paulinischen Verkündigung grundsätzlich vertraut. Zweitens: In Abwesenheit des Paulus treten christliche Verkündiger in Galatien auf. Diese orientieren sich an der Tora im jüdischen Gesetz und diese fordern jetzt die Galater auf, sich zumindest beschneiden zu lassen. Dritter Punkt: Die Galater scheinen auf diese Verkündigung positiv reagiert zu haben und das bedeutet natürlich, wenn sie sich beschneiden lassen, implizit eine Abkehr von der Position des Paulus. Ein vierter Punkt: Genau auf diese Situation in Galatien reagiert Paulus und zwar ausgesprochen scharf. Und aus diesem Gesamtbefund folgert man, die Gegner des Paulus in Galatien sind judenchristliche Missionare. Vermutlich stammen sie aus Judäa, aus Jerusalem und sind von dort aus nach Galatien gekommen. Und genau diesem letzten Punkt möchte ich mich in den folgenden Überlegungen zuwenden und die Frage stellen, sind diese Verkündiger in Galatien wirklich Juden, beziehungsweise haben sie wirklich einen judenchristlichen Hintergrund und spricht man deshalb zu Recht von judenchristlichen Missionaren. Wenn man sich mit der Gegnerfrage auseinandersetzt, zunächst eine grundsätzliche Problemanzeige bei der Gegneridentifizierung. Die Gegner in Galatien werden nur im Galaterbrief erwähnt. Es ist unklar, ob Paulus diese Gegner überhaupt persönlich kennt und es ist unklar, ob Paulus überhaupt korrekt darstellt und ob Paulus überhaupt angemessen informiert ist und insofern, ob seine Reaktion die Galater überhaupt sachlich trifft. Daher zunächst ein kurzer Hinweis auf Grenzen und Möglichkeiten dieser ganzen Überlegungen. Die Gegner des Galaterbriefs können eigentlich nur im Rückschlussverfahren aus dem Brief selber erhoben werden. Und zugleich, bei der Rekonstruktion dieser Gegner sind wir immer auf die Einzelentscheidungen, die exegetischen Einzelentscheidungen im Galaterbrief selbst verwiesen. Und es kommt auch ein drittes Problem dazu, nur wenige Passagen im Galaterbrief selber beziehen sich explizit auf die Gegner. Insofern ist die Textgrundlage zur Erhebung dieser Gegner ausgesprochen schwierig und sehr klein. Das bedeutet, inwieweit lassen sich überhaupt Textpassagen, die sich nicht explizit auf die Gegner beziehen, für die Gegnerfrage anwenden? Das bedeutet, es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, dass die aus dem Galaterbrief erschlossenen Gegner des Missionaren in Galater wirklich, in Galatien wirklich und vollkommen entsprechen. Damit genug der Vorrede. Ich möchte mich gerne auf eine Schlüsselpassage zu Beginn meiner weiteren Überlegung beziehen, nämlich auf den Schlusstext in Galater Kapitel 6, die Verse 11 bis 18. Das ist diese Schlusspassage des gesamten Briefes und dort werden die Gegner in Vers 13 als Heu peri Nomenoi bezeichnet. Die Einheitsübersetzung ist zu lesen, die Beschnittenen. Das bedeutet, Heu Übersetzung. Grammatikalisch handelt es sich um ein Partizip, Präsens, Medium. Franz Mussner in seinem Kommentar zu dem Galaterbrief schreibt Folgendes. Grammatikalisch ist heu peritenomenoi ein zeitloses Partizip. Es geht also um Personen, die sich grundsätzlich beschneiden lassen. Die Gegner, und das ist die logische Konsequenz, sind also solche Personen, die sich eben beschneiden lassen, also Juden bzw. Judenchristen, und von daher kommt man genau zu dieser Übersetzung. Das bedeutet, die Übersetzung, die Beschnittenen, basiert auf der griechischen Textausgabe des Neuen Testaments in Grätze, 28. Auflage. Doch das ist nicht die einzige Texttradition, die wir kennen. Wenn wir uns mit der Texttradition dieser Passage auseinandersetzen, finden wir in Papyrus 46, Codex Vaticanus und einigen anderen Handschriften eine abweichende Formulierung. Es ist das die Passage und dort ist jetzt zu lesen peritetmemenoi. Peritetmemenoi. Das ist grammatikalisch eine andere Form, nämlich ein Partizip Perfekt Passiv oder ein Partizip Perfekt Medium. Also Sie sehen, es handelt sich eigentlich um grammatikalisch-philologische Fragestellungen, die den Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen darstellen. Was bedeutet das, wenn man sich zunächst mal darüber im Klaren darüber verständigt, was überhaupt dann mit dieser grammatikalischen Formulierung gemeint wäre? Es gibt jetzt zwei Varianten, wie gesagt, entweder man übersetzt diese Form als Partizip Perfekt Passiv, dann müsste man lesen, die, die beschnitten worden sind. Das wäre ganz klassisch eine Gruppenbezeichnung und das ist hochirritierend, weil normalerweise werden Juden im Griechischen entweder mit Peritomae oder mit dieser fast geprägten Wendung Heu-Eck Peritomaes bezeichnet. Insofern hätten wir bei Partizip Perfekt Passiv Übersetzung ein Hapax Legomenon. Und das führt zu der grundsätzlichen Frage, ist das zutreffend? Schauen wir uns die andere Variante an. Nämlich, wenn wir an dieser Stelle im Sinne eines Partizip Perfekt Medium übersetzen, dann wäre Folgendes zu lesen. Die, die sich haben beschneiden lassen. Das heißt, Personen, die selber die Entscheidung zur Beschneidung getroffen haben und diesen Schritt gegangen sind. Das würde bedeuten, die Personen sind noch nicht beschnitten, sie entscheiden sich dazu, sich beschneiden zu lassen. Und das würde eher für die Gruppe der Nichtjuden sprechen. Beziehungsweise, wenn man so ein Etikett draufkleben möchte, judaisierende Heidenchristen. Das bedeutet, im Hintergrund dieser Textpassage haben wir zwei Überlieferungstraditionen auf der handschriftlichen Basis. Wer sind also die Gegner in Galatien? Je nachdem, entweder Nichtjuden, judaisierende Heidenchristen oder auf der anderen Seite Juden bzw. respektive Judenchristen. Und diese beiden Positionen, diese beiden Varianten möchte ich in den folgenden Überlegungen etwas vertiefen und mit Ihnen diskutieren. Um das zu tun, müssen wir uns zunächst ganz kurz mit dem Aufriss des gesamten Galaterbriefs auseinandersetzen. Es geht im Galaterbrief los, zunächst mit einer Brieferöffnung. In dieser Brieferöffnung wird schon deutlich, dass wir eigentlich drei Personengruppen haben, die dort zur Sprache kommen. Zum einen Paulus und seine Mitabsender dieses Schreibens, als zweite Gruppe die galatischen Gemeinden und gewissermaßen Überbande, diese Verkündiger in Galatien, die Paulus selber nicht kennt. Das heißt, wir haben eine Personenkonstellation, die drei Gruppen zueinander in Beziehung setzt. Nach dieser Brieferöffnung kommt zunächst ein relativ umfassendes Textkorpus, die Verse 1,11 bis 6,10. Es folgt dann ein brieflicher Abschluss in 6,11 bis 18. Das ist dieser Abschluss, aus dem wir gerade diese kleine textkritische Frage uns vor Augen geführt haben. Wenn man den Briefkorpus anschaut, dann haben wir im Wesentlichen drei Teile, die sich lohnen, voneinander abgegrenzt zu werden. Ein erster Teil, 1,11 bis 2,21, den nennt man mittlerweile in der Literatur ganz häufig Narratio, weil dort eben Paulus biografisch etwas überliefert. Dann haben wir einen Textabschnitt, der mit Kapitel 3 beginnt und bis Mitte 5 reicht. Den nennt man Argumentatio in der Literatur. Das heißt, Abschluss, einem abschließenden Charakter, der eher als Apotheose bezeichnet werden kann. Das ist so diese Grundstruktur dieser drei Hauptteile. Es wird dann immer wieder diskutiert, ob diese letzte Zäsur vor der Paranese ein bisschen anders zu setzen ist. Ich mache diese Frage an der Stelle überhaupt nicht weiter vertiefen, weil sie für die weiteren Überlegungen jetzt in dem Zusammenhang keine weitere Rolle spielt. Ein Hauptthema bei der Briefkomposition und bei den Überlegungen bildet jetzt die Frage, in welcher Relation stehen diese Narratio und diese Argumentatio zueinander. Und das ist eines der Hauptthemen in der Galater-Debatte. Und diese beiden Teile möchte ich etwas näher mit Ihnen anschauen, weil sie sich aufeinander wirklich beziehen und der paranetische Teil wirklich so was Neues schon darstellt. Schauen wir jetzt zunächst die Argumentationsführung in dieser Narratio an. In diesem Teil, in dem Paulus eben aus seinem Leben berichtet, in dem eben dann auch dieser antiochenische Zwischenfall überliefert wird. Wenn wir uns den Gedankengang in dieser Narratio vor Augen führen, dann haben wir es mit einem Auftakt zu tun, in dem Paulus ganz deutlich herausstellt, dass die von ihm verkündete Christusbotschaft nicht menschlichen Ursprungs ist. Es folgt dann ein erster biografischer Rückblick. Paulus führt einst ein streng religiöses Leben, das hebt er ganz deutlich hervor, macht große Fortschritte im Judaismus, im jüdischen Lebenswandel und war vertraut mit den jüdischen Traditionen. In dem Zusammenhang erwähnt er auch sein Vorgehen gegenüber der christlichen Gemeinde in dieser Zeit. Es folgt ein weiterer Rückblick. Paulus schildert dann das Damaskus-Ereignis in einer fast reservierten, zurückhaltenden Weise. Und mit diesem Ereignis verbindet er den Auftrag, die Christusbotschaft unter Heiden zu verkünden. Es folgt ein dritter Rückblick, in dem Paulus deutlich herausstellt, dass er ohne große Kontakte zu Jerusalem sein Leben geführt hat, sondern gewissermaßen ganz sich auf diese Christusbotschaft, Christusbeziehung eingelassen hat. Es folgt ein vierter Rückblick, in dem er darauf zu sprechen kommt, dass er nach einiger Zeit, nach mehreren Jahren, zum ersten Mal wirklich nach Jerusalem geht, um dort den Inhalt seines bisherigen Wegs und den Auftrag Christus zu verkünden, von diesen sogenannten Altaposteln prüfen lässt. Und dabei wird er legitimiert und zugleich vereinbart man gewissermaßen eine Aufgabenteilung. Die Jerusalemer Gemeinde verkündet unter Juden, Paulus selber und seine Begleiter unter Heiden. Es folgt ein fünfter Rückblick, mit dem wir uns gerade eben auch schon befasst haben, nämlich der sogenannte antiochenische Zwischenfall. Die Situation in der christlichen Gemeinde von Antiochien gibt es Heidenchristen und Judenchristen, die miteinander essen. Dieser Gemeinde gehört auch Petrus zeitweise an. Und als jetzt Juden bzw. Judenchristen diese Gemeinde besuchen, bleibt Petrus diesen gemeinsamen Mahlzeiten, diesem gemeinsamen Essen fern. Und dieses Signal von Petrus hat jetzt Breitenwirkung, denn andere Juden, selbst Barnabas, folgen ihm in diesem Punkt nach. Damit entsteht durch dieses Verhalten eine Spaltung, eine Spannung in der Gemeinde und damit ist eigentlich der Status der Heidenchristen als Gerechtfertigte, also als vollwertige Gemeindemitglieder neben Judenchristen in Frage gestellt. Und in dieser Situation tritt Paulus gegen Petrus auf und weist ihn zurecht. Es folgt dann noch seine abschließende Bemerkung, die gewissermaßen so den Deckel auf die Narratio bildet. Und da wird deutlich, Paulus hat nach seiner Christuserfahrung vor Damaskus sein ganzes Leben aus dieser Christusbeziehung heraus gelebt und gestaltet. Soweit die große Grundlinie innerhalb dieses Narratio bezeichneten Gedankenabschnitts. Wenn man sich jetzt mit dieser Narratio etwas befasst, dann stolpert man vor allem in diesem Textabschnitt, auf den die Narratio irgendwie zuläuft, nämlich im Zusammenhang dieses antiochenischen Zwischenfalls, auf einige Schwierigkeiten, die ich gerne als Schlaglöcher auf dem Weg durch den Text bezeichnen möchte. Zunächst würde ich gerne auf eine textkritische Beobachtung in Galater 2,14 verweisen. In Galater 2,14 können wir gemäß der Einheitsübersetzung Folgendes lesen. Wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie Juden zu leben? Hans-Dieter Betz schreibt in seinem Galaterbrief-Kommentar Folgendes dazu. Nach Galater 2,14b scheint Paulus den Weg einer völligen Emanzipation vom Judentum vollzogen zu haben. Er lebt wie ein Heide, das heißt ohne Beachtung der jüdischen Sitten und des Gesetzes. Wenn wir uns jetzt mit diesen textkritischen Fragen befassen, dann fällt in Papyrus 46 in der Minuski-Handschrift 1881 und eine ganze Reihe anderer Textzeugen ein Detail auf. An dieser Stelle, wo wir normalerweise lesen, dass Paulus nicht mehr jüdisch lebt, fehlt genau dieses Detail, sondern wir lesen nur, du, der du jetzt ethnikos zähst. Im Neste-Alan-Text, in der griechischen Standardvariante, ethnikos, kai uri-judaikos zähs. Und genau diese Variante fehlt in dieser Texttradition. Das heißt, wir müssten eigentlich, wenn wir dieser handschriftlichen Tradition folgen, Folgendes übersetzen. Wenn du als Jude auf heidenchristliche Weise lebst, wieso drängst du dann die Heidenchristen, jüdische Verhaltensweisen zu übernehmen? Was heißt das? Wir haben auf der einen Seite dann den Gedanken, ethnikos zähs, Petrus lebt also nach heidnischer Art und diesem Begriff ist ein anderer Begriff gegenübergestellt, nämlich das Wort judaizein. Von Petrus wird gesagt, ethnikos zähs, und von den Heidenchristen wird gesagt, dass sie die beiden Gegenbegriffe. Auffällig ist jetzt, wenn man sich mit der Wortbedeutung von judaizein befasst, dass Judaizein nie der Begriff ist, den Juden für sich selber verwenden, sondern ein Begriff, der immer verwendet wird, wenn Nicht-Juden jüdische Lebensweisen übernehmen. Ein Beispiel aus dem Buch Esther. Viele aus den Völkern ließen sich beschneiden und lebten aus Furcht vor den Juden auf jüdische Weise. Judaizein. Das bedeutet, Judaizein ist ein Wort, das immer Nicht-Juden im Blick hat, die sich irgendwie an Juden orientieren. Nehmen wir das ernst, dann wäre der Gegenbegriff, nämlich ethnikos, Juden in diesem Kontext, die sich an Nichtjuden orientieren. Dann wäre aber nicht im Blick, dass Petrus einen völligen Bruch mit seiner jüdischen Identität vollzogen hat, sondern es ginge letztlich nur darum, dass dieser Petrus in Antiochia Gemeinschaft mit Heidenchristen pflegt. Das wäre sozusagen das Kernthema, die Kernaussage an dieser Textstelle. Gehen wir weiter und schauen uns noch ein weiteres Schlagloch an. Es folgt in den nächsten beiden Versen, unmittelbar. Bekannte Verse, die vor allem im Zusammenhang der Rechtfertigungslehre eine Schlüsselpassage darstellt. Hier nach der Einheitsübersetzung von 1980. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder wie die Heiden. Punkt. Weil wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir dazu gekommen, an Jesus Christus zu glauben, damit wir gerecht werden, durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht. Also irgendwie sehr stark abgestützt. Heinrich Schilio in seinem Galater-Kommentar schreibt Folgendes. Was Paulus und die anderen Judenchristen jetzt wissen, ist demnach die Tatsache, dass sich die Gerechtigkeit Gottes überhaupt nicht in Leistungen, auch nicht in den von Gott geforderten Leistungen durchsetzt. Das ist ein Wissen, das den völligen Bruch mit dem Judentum voraussetzt. Das zumindest insinuiert diese Übersetzung in der Einheitsübersetzung. Das bedeutet, wir haben in der Einheitsübersetzung folgende eröffnenden Gedanken. Wir sind zwar von Geburt Juden und nicht Heiden. Und weil wir aber erkannt haben, und dazwischen ist ein Punkt, das sind Übersetzungsentscheidungen, die kann man so fällen, die muss man nicht so fällen. Für dieses Aber, wenn man jetzt mal ins Griechische schaut, finden wir die Konjunktion de. Aber, ein Neuansatz zu Beginn dieses Verses, eine echte Zäsur. De hat immer adversativen oder sehr häufig adversativen Charakter. Wenn wir in Vers 15 dieses Zwar uns vor Augen führen, dann haben wir im Griechischen keine Entsprechung. Und der Punkt wird deshalb gesetzt, das kann man in der Kommentarliteratur ebenfalls nachlesen, weil eigentlich ein Partizipium Conjunctum in diesem ersten Satz fehlt. Deshalb, als beispielsweise ontes wäre so die klassische Variante. Das fehlt ebenfalls. Schauen wir jetzt wieder in den den Text bei Nestle Aland zunächst. Schauen wir in Vers 15 und 16. Da ist jetzt zu lesen, ei dotes de poti. Dieses de, was dieses aber für uns in dieser Übersetzung ausgelöst hat, diese Variante ist textkritisch unsicher. Und zwar so unsicher, weil sie von wirklich prominenten Textzeugen, Papyrus 46, Codex Vaticanus und für die Freunde von textkritischen Fragen, sei noch wirklich explizit auf die Minuskelhandschrift 33 und 1739 hingewiesen. Also Texte mit Top-Textwert. Dass diese Texttradition so bedeutsam ist, setzen sie sogar die Herausgeber des Nestle-Aland-Textes, dieses De, in Klammer. Schauen wir uns nochmal diese Handschrift Papyrus 46 an, die wir uns gerade schon mal angeguckt hatten. Da finden wir ebenfalls eine Auffälligkeit, nämlich dieses fehlende, vermisste Partizipium Conjunctum, nämlich ontes. Das steht in dieser Handschrift, wird aber leider im textkritischen Apparat bei Nestle Aland überhaupt nicht vermerkt. Das bedeutet, grundsätzlich, wenn man sich das vor Augen führt, können wir Galater 2, 15 und 16 als eine Satzperiode lesen. Wir von Geburt Juden wissen, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird. Offenbar wäre dann diese Überzeugung eine Überzeugung, die von Juden hätte formuliert werden können. Das führt uns zu einem dritten Schlagloch, zu einer Frage Perspektive, mit der wir ebenfalls gerade schon zu tun hatten, nämlich welches ist der theologische Verstehenshintergrund, auf den Paulus möglicherweise zurückgreift? Ist es das, was wir Werkgerechtigkeit nennen, oder ist es eher das, was wir als Bundesnormismus mittlerweile zu bezeichnen kennengelernt haben? Im Hintergrund steht der Gedanke bei der klassischen Paulus-Auslegung, es gibt im Prinzip zwei Größen, die Paulus einander gegenüberstellt. Werke des Gesetzes, Glaube an Jesus Christus, und das wären die beiden einander gegenübergestellten Größen. So wie man ganz häufig Paulus gelesen hat, sagt man, naja, Werke des Gesetzes ist ein Heilsweg, das andere ist ein Heilsweg, diese Werke des Gesetzes ist gewissermaßen der Heilsweg des Judentums und Glaube an Jesus Christus, das machen so die Christen eher. Und Paulus würde sagen, der Heilsweg des Judentums ist ein falscher Heilsweg. Warum? Weil es Werkgerechtigkeit letztlich Selbsterlösungsgedankengut wäre. Diese Konzeption lässt sich natürlich grundsätzlich mittlerweile hinterfragen. Vor allem erinnern manche Passagen, auch die dann in der Argumentation uns noch begegnen werden, vor allem an das, was wir von Ed Perry Sanders eben kennengelernt haben. Nämlich in seiner Arbeit Paul and the Palestinian Judaism, A Comparison of Patterns of Religion, auf Deutsch erschienen unter dem Titel Paulus und das palästinische Judentum, ein Vergleich zweier Religionsstrukturen. Und in diesem Band fragt Sanders, welche Funktion hat die Tora im antiken Judentum? Welche Rolle spielt die Tora? Um seinen Ansatz ein bisschen einordnen zu können, muss man sich zunächst mal klar machen, was man mit dem Begriff Werkgerechtigkeit verbindet. Man denkt, Gott hat gewissermaßen einen Bund als Angebot für den Menschen bereit. Und die Frage ist jetzt, wie kommt denn dieser Mensch in diese Bundesbeziehung mit Gott? Naja, man tritt in diesen Bund ein. Ja, aber so einfach ist es nicht, weil sich gewissermaßen die Tora, das jüdische Gesetz, wie eine Barriere um diesen Bund herumlegt. Wenn also der Mensch in den Bund eintreten will, muss er irgendwie halt über diese Hürde des Gesetzes, also er muss das Gesetz befolgen. Das ist das, was dann Sanders das Getting in diese Bundesbeziehung nennt. Das ist Werkgerechtigkeit. Sanders stellt diesem Konzept, diese Begrifflichkeit des Bundesnormismus gegenüber. Die funktioniert jetzt anders. Ich möchte es an demselben Schaubild illustrieren. Gott bietet dem Menschen einen Bund an. Der Mensch ist eingeladen in diese Bundesbeziehung, das Volk Israel natürlich, in diesem Konzept, eingeladen in diese Bundesbeziehung und dann erst zeitlich später kommt das Gesetz hinzu und legt sich gewissermaßen wie ein schützender Rahmen um diese Bundesbeziehung, dass die erst lebbar oder als Hilfestellung gewissermaßen um die Bundesbeziehung zu leben. Das heißt, die Tora hat die Funktion, dass der Mensch in dieser Bundesbeziehung drin bleibt, staying in. Gehen wir nochmal zurück zu diesem Schaubild. Was würde das bedeuten? Und zwar schauen wir uns jetzt nur wirklich diese linke Seite an. Mit Sanders müsste man sagen, soweit es dieses Schaubild betrifft, muss man einen Strich durch den Begriff Heilsweg machen. Torah biblischer Perspektive kein Heilsweg und waren es auch nie, sondern haben eine auf den Bund hingeordnete Funktion. Kommen wir zum ersten Zwischenfazit nach diesem Blick auf diese Narratio. Die Annahme, Paulus wolle in Galater 2, 15 und 16 von einem jüdischen Heilsweg abgrenzen, ist eigentlich auf der Basis dieser Überlegungen nicht zwingend, sogar unwahrscheinlich. Die Aussage von Galater 2, 15 und 16 in dieser jetzt vorgeschlagenen Deutung ist eigentlich eine jüdische Grundüberzeugung. Und in diesem Punkt erweist sich Paulus als Kenner des Judentums, genau das, was er ja eigentlich mit der Narratio deutlich machen will. Als ein solcher macht er darauf aufmerksam, dass eigentlich ein Kategorienfehler vorliegt. Wir Juden wissen, dass das kein Heilsweg ist. Die Annahme liegt also nahe, dass die Gegner, die ja im Hintergrund dieser ganzen Diskussion stehen, eigentlich einem Kategorienfehler unterliegen. Dann wären es aber keine Juden. Oder keine Judenchristen, also Christen mit einem jüdischen Background. Machen wir einen Sprung und schauen in die Argumentatio. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, wir haben zwei Teile, Narratio, Argumentatio, die sind sehr eng aufeinander gezogen und die Narratio haben wir uns angeguckt, jetzt schauen wir auf die Argumentatio. Auch dazu muss man sich zunächst die Grundstruktur der Argumentatio ein bisschen vor Augen führen. Es gibt jetzt mehrere Textabschnitte, die man so ein bisschen voneinander abgrenzen kann. Zunächst kommt so eine persönliche Ansprache, dann kommt Paulus auf die Abrahams Verheißung zu sprechen. Die scheint irgendwie ein Schlüsselthema für ihn zu sein. Dann kommt er auf etwas zu sprechen, was man Erbschaftsargument nennen würde. Und dann kommt eine Passage, die sehr appellhaften Charakter hat, die auf seinen Besuch in Galatien, hinweist. Und dann kommt eine Passage, die fast eher wiederholenden und auswertenden, vertiefenden Charakter hat. Das bedeutet, dass die ersten Teile, die ersten Themen nochmal vertieft, verdichtet, nochmal in einzelnen Punkten ausbuchstabiert werden. Das bedeutet wiederum, dass dieser Appellteil wie so eine Mittelachse der gesamten Argumentationslinie darstellt und zugleich, und das macht eben dieser persönliche Ansprache zu Beginn von Kapitel 3 und eben diese persönliche gehaltene Appellpassage deutlich, bildet sich gewissermaßen durch diese appellartigen Aussagen sowas wie eine Inklusio um genau diese beiden Argumentationspunkte. Abrahams Verheißung und das Erbschaftsargument. Und genau diese beiden Punkte möchte ich vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen und Überlegungen ein bisschen genauer angucken. Schauen wir zunächst zur Abrahams Verheißung. Im Hintergrund der Abrahams Verheißung steht eine alttestamentliche Geschichte, die Abrahams Geschichte aus dem Buch Genesis. Und die hat jetzt interessanterweise eine doppelte Stoßrichtung. Ich will dich, Genesis 12, ich will dich zu einem großen Volk machen. Dich segnen und deinen Namen groß machen. Wer soll zu einem großen Volk werden nach dieser Verheißung? Israel natürlich. Ich werde segnen, die dich segnen. Jetzt wendet sich der Blick auf andere. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Und durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Wer sind die Sippen, jetzt wie in der neuen Einheitsübersetzung, der 1980er, statt Völker, ich habe jetzt hier den Begriff der Völker, weil es ein bisschen geläufig ist, verwendet. Auf wen zielt sich die Segensverheißung an? Auf die Völker. Und auf diese doppelte Verheißungsdimension nimmt Paulus jetzt explizit Bezug. In Galater 3,8, eben in dieser Textpassage, ist Folgendes zu lesen. Und da die Schrift vorhersagt, dass Gott die Völker aufgrund des Glaubens recht gerecht macht, hat sie dem Abraham im Voraus verkündet, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Es geht also nicht um Israel. Galater 3,14, Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Völkern durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird. Der Fokus in diesem Abschnitt ist also ganz deutlich auf Heidenchristen gerichtet. Interessant ist jetzt, dass er von dieser Gruppe explizit die Judenchristen unterscheidet. Nochmal Galater 3,14, Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Völkern durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird. Das heißt, wir haben diese auffällige Formulierung Hermes, uns, erste Person Plural, und diese Formulierung spricht auf den Freikauf Israels an. Es folgt eine Begründung, damit, worauf spielt der Freikauf Israels an? Damit dieser Abraham-Segen zu den Völkern kommt. Paulus differenziert also ganz explizit zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Daraus resultiert jetzt eine Folgefrage. die Söhne Abrahams lässt natürlich zunächst einmal von der Begrifflichkeit an Juden denken. Da Paulus aber diese Söhne Abrahams als christusgläubig näher bestimmt, wäre es naheliegend, dass er Söhne Abrahams im Hinblick auf Judenchristen verwendet. Schauen wir uns nochmal die schon erwähnte Passage an in Galater 3, 8 und 9. Dort ist explizit von Heidenchristen die Rede, dass der Segen Abrahams auf diese kommen. Und dieser Vers 8 wird adversativ eingeleitet, die Probleme, die mit der verursacht sein können oder ausgesagt oder Aspekte, die ausgesagt werden können, haben wir schon gesehen. Und davor ist jetzt von Söhnen Abrahams die Rede, Joi Abraham. Und das liegt jetzt genau die Vermutung, die ich gerne jetzt mal als Hypothese mitnehmen möchte, den Gedanken nach, dass er mit der Aussage beginnt, die Söhne Abrahams, die wirklichen Söhne Abrahams sind die, die christusgläubig sind. Der zweite Gedanke wäre, die, die er als Heidenchristen im Blick hat, das sind die, die durch den Abrahamsegen mitgesegnet werden. Das Ziel des Rückgriffs auf diese doppelte Abrahamsverheißung wäre, dass der heilsgeschichtliche Status von Judenchristen und Heidenchristen grundsätzlich unterschieden wird. Die einen sind infolge ihrer Christusbeziehung wahre Abrahamskinder, die anderen aus demselben Grund haben Teil am Segen Abrahams. Und über die Christusbeziehung sind die beiden Gruppen jetzt aber verbunden. Soweit die Überlegungen zu dieser Abrahamsverheißung. Ob das jetzt zum Folgenden passt, das muss im Prinzip der nächste Argumentationsschritt zeigen. Schauen wir also als nächsten Schritt diese Überlegungen an, die das sogenannte Erbschaftsargument zur Sprache bringen. Thematisch bleibt Paulus bei den beiden Abrahamsverheißungen und dass die bisherigen Überlegungen vielleicht nicht ganz falsch waren, bestätigt jetzt die Verwendung des Plurals in 3,16. Hai Evangelii, also die Verheißungen. Paulus führt jetzt zu Beginn dieses nächsten Argumentationsschrittes ein Beispiel aus dem Erbschaftswesen ein. Ich rede jetzt nach menschlicher Weise und beim Erben ist es so. Und jetzt kommt ein Beispiel. In diesem Erbschaftsbeispiel ist Gott der Erblasser, der was zu vererben hat. Und er gibt zwei Verheißungen. Und diese werden als Diatheke, als Testamente, Plural, bezeichnet. Der Inhalt dieser Verheißungen ist gewissermaßen die Erbmasse, also das, um was es da geht. Und Abraham ist die Person, welcher dieses Erbe zugesprochen wird. Zugleich wird deutlich, dass diese Verheißungen auf Christus abzielen, diese beiden Evangelii, und dass die Auszahlung des Erbes, um im Bild zu bleiben, durch Christus erfolgt. Und jetzt hat Paulus ein Rechenproblem. Er hat zwei Verheißungen, einen Christus. Und auch Paulus weiß, zwei ist ungleich eins. Und die Lösung für dieses Problem findet er jetzt in der Abrahamsverheißung. Wenn man nämlich in die Septuaginta schaut, und das hat er offenbar getan, findet man folgenden Gedanken. Nach der Septuaginta ist die Abrahamsverheißung auf Abraham und jetzt im Singular seinen Samen bezogen. Singular. Aha, jetzt hat er's. Wer ist die einzelne Person, die um diesen geht? Natürlich Christus. Als verbindendes Glied zwischen diesen beiden Gruppen. Von daher entsteht für ihn jetzt folgendes Konzept bei der Erbschaftsverheißung. Die Erbschaftsverheißung bezieht sich auf Abraham oder ist dem Abraham gegeben. Es ist ein Plural, aber der Plural bezieht sich auf eine einzelne Person, nämlich auf Christus. Und über Christus treten jetzt diese beiden Verheißungen zueinander in Beziehung. Zum einen nämlich Judenchristen auf der einen Seite und die Heidenchristen auf der anderen. Sein Ziel ist, die Erbschaftsverheißung auf Judenchristen hinzudenken, wegen dem Plural, und zugleich auf die Heidenchristen. Und damit ist seine Rechenaufgabe für ihn zumindest erfolgreich gelöst. Zwei ist also doch eins. Was bedeutet das jetzt für die Frage nach der Tora? Die kommt überhaupt nicht zur Sprache bislang. Er sagt, naja, die Tora, die kommt erst in einem zweiten Schritt eigentlich dazu. Und zwar, und jetzt macht er sich im Prinzip genau den Gedanken, den wir bei Sanders auch nochmal von einer anderen Perspektive nachlesen können, nämlich erst 430 Jahre, nachdem diese Abrahamssache passiert war. Fazit, das Gesetz kann auf keinen Fall diese Erbschaftsregelung, das ist sein Bild, kann auf keinen Fall diese Erbschaftsregelung außer Kraft setzen. Anhand dieses Beispiels illustriert Paulus, dass die Tora einer anderen jetzt mal auf zu buchstabieren. Wenn die Erbschaft geregelt ist, ist das Erbe noch lange nicht ausgezahlt. Wenn es um das Auszahlen des Erbes geht, sagt er, weil jetzt die Erbschaftsregelung genau so aussieht, kriegen die Judenchristen das Erbe ausgezahlt und die Heidenchristen kriegen es genauso ausgezahlt. Und damit hat er folgenden Gedanken nachgezeichnet. Die Erbschaftsregelung an Abraham bezieht sich auf Christus und über Christus wird das Erbe an beide Gruppen ausgezahlt. Konsequenz? Heidenchristen und Judenchristen stehen gleichwertig einander zur Seite. Sie werden unterschieden, aber sind doch durch Christus in Verbindung getreten. Kommen wir zu einem weiteren Zwischenfazit. Paulus unterscheidet in seiner gesamten Argumentation zwischen Heidenchristen und Judenchristen, und zwar hinsichtlich der soteriologischen Ausgangsbasis. Die Argumentation setzt also bei dem Gedanken ein, dass Judenchristen Söhne Abrahams und Heidenchristen unter dem Segen Abrahams stehen. Und genau diese Vorstellung versucht er auszubuchstabieren, um deutlich zu machen, das eine ist nicht höherwertig als das andere. Ausgangspunkt wäre dann eine vermeintliche Vorrangigkeit von Judenchristen gegenüber Heidenchristen. Das Ziel des Gedankengangs ist es dann aufzuzeigen, dass Heidenchristen gleichwertig den Judenchristen zur Seite gestellt sind. Auch wenn ihre Herkunft und ihre Vorgeschichte und damit die soteriologische Ausgangsbasis eine andere ist. Kommen wir abschließend zu einer Auswertung. Zu Beginn hatten wir den Blick auf diese textkritische Variante in Papyrus 46 gerichtet. Das war der Ausgangspunkt, um gewissermaßen den Galaterbrief einer Relektüre nochmal zu unterziehen. Und dabei ist eben aufgefallen, dass wir an mehreren bemerkenswerterweise genau von dieser Handschrift überlieferten Deutungsmöglichkeit begegnen. Die eine Deutungsmöglichkeit ist, dass Paulus den Blick auf Menschen richtet, die Judentum so schlecht kennen, dass er diesen Kategorienfehler zurechtrücken muss. Und das legt sich nicht nahe für Juden bzw. für Judenchristen. In der Narratio und der Argumentatio weist also Paulus die Annahme zurück, dass Tora-Observanz soteriologisch relevant sein könnte. Er macht deshalb deutlich, dass das jüdische Gesetz einer anderen theologischen Kategorie zu angehört. Es kommt später dazu. Es hat keine soteriologische Funktion in dem Sinne, wie es offenbar in Galatien genau diskutiert wird. Insofern ist das Gesetz zu einer schützenden und einer fördernden Weise der Gottesbeziehung zugeordnet, aber keinesfalls als Mittel zu verstehen, um eine soteriologisch relevante Gottesbeziehung zu eröffnen. Dazu ist das Gesetz nicht in der Lage. Und in diesem Punkt decken sich die paulinischen Ausführungen auffallend deutlich mit dem, was Edbury Sanders aus religionsstruktureller Perspektive mit dem Stichwort Bundesnormismus verbindet. Was bedeutet das, um jetzt zu einem letzten Fazit zu kommen, was bedeutet das für die Gegnerfrage? Von Heidenchristen aus einer soteriologischen Perspektive und aus soteriologischen Gründen die Beschneidung zu verlangen, scheint aus einer jüdischen Perspektive ausgesprochen unwahrscheinlich zu sein. Demnach dürften die Gegner kaum Juden oder Judenchristen sein, sondern viel eher Heidenchristen, die sich an einer, das ist jetzt entscheidend, in einer positiven Weise offenbar am Judentum orientieren. Und aus ihrer Außenperspektive unterläuft ihnen ein Kategorienfehler. Und zwar im Hinblick auf die Bewertung der Tora, der sie offenbar eine soteriologische Dimension zuweisen. Und das würde bedeuten,